Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde in der Live-Sendung am Freitag, den 31. Januar 2020 von 18 Uhr bis 19 Uhr. Okofon und ein Regler begrüßt euch Timo Piontek. Heute ist bei mir zu Gast die Narrenzunft Tübinger Narren 99. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Eine Stunde geht es deswegen närrisch in der Lokalrunde zu. Die letzte närrische Ausgabe ist schon wieder ein Jahr lang her und deswegen wollen wir auch heute wieder mal närrisch sein. Ihr hört die Lokalrunde hier im Freien Radio für die Landkreise Tübingen, Reutlingen und Zollernalb. Heute sprechen wir mit den Tübinger Narren 99. Jetzt erzählt mal, wie seid ihr überhaupt so närrisch geworden, wie ihr jetzt seid im Jahr 2020?
Also wir haben uns praktisch 99 gegründet, das heißt, einer hatte die Idee, hat uns angerufen und gefragt, ob wir Lust drauf haben. Wir hatten Lust und dann haben wir diesen Verein gegründet. Also der hatte praktisch den Georgsteifel aus der Historie rausgraben und ja, wir sind drauf eingegangen. Und
wie seid ihr persönlich zur Fasnet gekommen? Also ihr wart sicherlich nicht 1999 das erste Mal bei der Fasnet.
Also nee, nicht wirklich, aber eher als Zuschauer. Das war eher so wie die, also bei mir war es eher so die Mutter zum Kind. Es war, man kam da und ja, also wir waren da vor eher Zuschauer und sind da so reingerutscht. Bei euch war es wahrscheinlich ein bisschen anders.
Bei mir ist es so gewesen, dass wir durch unsere Tochter reingerutscht sind, einfach weil die durch ihre Patentante mit in den Verein aufgenommen worden ist. Und dann sind wir dazugestoßen vor 6 Jahren. Ja.
Ist es dann eher familiär dort, also dass viele Familien sind, oder sind auch viele Einzelpersonen bei euch im Verein?
Also das Größte finde ich jetzt, sind doch schon eigentlich Familien. Und das finde ich persönlich sehr schön, dass wir wirklich Familien untereinander haben.
Also ziemlich familienlastig, also einzeln ist eher weniger. Wobei auch, aber hauptsächlich Familien.
Fasnet ist jetzt im Januar, Februar, teilweise auch noch ein bisschen im März in manchen Jahren, die restlichen Monate im Jahr nicht. Wie wird der Verein trotzdem zusammengehalten? Gibt es Aktionen auch im Sommer beispielsweise?
Also wir treffen uns auch öfters, also auch im Sommer, wie gesagt, und machen auch so mal so eine Art Stammtisch oder sowas oder so kleinere Aktionen, dass man sagt, man macht eine Maiwanderung oder so. Also man trifft sich wirklich das ganze Jahr über. Es gibt also immer was zu tun.
Ja, so ein Hüttenwochenende haben wir, dann sind wir bei so einem Human Table Soccer Turnier eigentlich jedes Jahr zugange. Das ist echt recht witzig. Und ja, genau solche Aktivitäten. Dann Weihnachtsmarkt haben wir, da haben wir einen Stand. Genau.
Das heißt, es ist nicht nur ein reiner Fünf-Jahres-Zeiten-Verein.
Nein.
Super. Und jetzt wollen wir auch gleich schon mal ein bisschen zur Historie gehen. Vielleicht mal die Sage, die Geschichte zu dem Verein und auch zu den verschiedenen Figuren.
Ja, dann fange ich mal an am besten. Und zwar, ich erkläre mal ein bisschen was. Also der Georgsteufel begibt sich oder ist entstanden wegen einer wahren Geschichte. Und zwar ist im Jahre 1570 der Pfalzgraf Georg III. Von Tübingen-Lichtenegg eingeladen worden ins Hohe Lorche zu einer Karnevalsveranstaltung. Und da hat er sich mit seinem Gefolge, also die Männer haben sich als Teufel quasi verkleidet und haben so aus schwarzen oder mit Pech getränktes Hanf angezogen. Und die Frauen waren als Engel verkleidet. Und früher wurde ja in diesen Schlössern und so noch mit Feuer geheizt, also mit so Feuerschalen wurde da geheizt und Licht gemacht. Und zu später Stunde, wo die halt schon etwas getrunken hatten, hat einer von diesen mit diesem Hanf quasi Feuer gefangen und das Feuer konnte man nicht löschen. Und da sind halt dann alle da verbrannt. So ist halt quasi das Fell quasi, deswegen haben die so ein schwarzes Fell und dieses rote Gesicht. Das soll halt das Feuer quasi darstellen.
Super. Dann vielleicht zur nächsten Figur.
Ja, das ist unser Neckerhex. Und zwar geht es drauf, dass ein altes Kräuterweible zu einem Kaufmann gerufen worden ist. Dem seine Tochter war krank und sie hätte heilen sollen. Leider ist das Kind gestorben. Und der Kaufmann hat sie dann als Hexe praktisch gebrandmarkt sozusagen. Und das Hexenurteil ist gefällt worden. Sie wurde in den Neckar geschmissen. Und wenn sie hochgekommen ist, war sie unschuldig. Und wenn sie, also unterblieb ist, war es eine Hexe, sie ist hochgekommen. Das heißt, sie war unschuldig, weil sie so ein breites Cape anhatte. Da hat sich Luft runtergefangen. Aber sie wurde auch gern wieder angenommen, aber sie war eben ein bisschen beleidigt mit den Tübinger und hat deswegen so ein breitkrempiger Hut und das Cape praktisch trage weiterhin.
Also ist es auch nach einer wahren Begebenheit?
Nee, das ist eine Sage.
Das ist eine Sage in dem Fall. Das heißt, einmal eine wahre Begebenheit und einmal eine Sage. Also zwei verschiedene Dinge. Heute mit den Tübinger Narren 99. Wir haben jetzt schon mal die Figuren kennengelernt und ein bisschen die Historie. Wie sieht denn so eine Saison bei euch aus? Es geht ja am Dreikönigstag los.
Ja, also da haben wir unser Abstauben an der Platanallee. Da werden unsere Narren praktisch aus dem Winterschlaf oder Sommerschlaf erweckt. Und dann starten wir von da aus in die Saison.
Wie ist da der Ablauf? Also was wird dort gemacht, wenn man sich die Fasnet noch nicht vorstellen kann, vielleicht als Hörerin oder Hörer?
Also es brennt ein Feuer, das ist schon mal ganz wichtig, finde ich. Die Narren kommen praktisch vor und werden vom Zeremonienmeister abgestaubt. Also der wedelt praktisch den Staub aus den Gesichtern. Danach, wer möchte, darf übers Feuer springen bei uns, auch um wach zu werden. Und wir taufen dann unsere Narren in der Regel da auch gleich. Also die müssen 2 Jahre aktiv gelaufen sein und dann kriegen sie von uns die Narrentaufe. Und das passiert auch alles am 6. Januar.
Wie sieht die Narrentaufe dann aus? Was wird dort gemacht?
Also unsere Hexen, die brauen praktisch unseren Tauftrank. Der besteht aus 13 Zutaten. Davon sind 10 geheim, 3 nicht ganz so. Also es ist unter anderem frisches Neckarwasser drin, ein rohes Ei und ein Neckarmüller Weißebier. Genau, und das dürfen dann die Täuflinge trinken. Das ist ein Kelch und der muss leer sein und dann werden sie getauft.
10 geheime Zutaten, wer kennt die dann überhaupt? Die müssen ja dann doch Leute kennen, sonst könnte man
sie nicht mischen. Die Oberhexe weiß das. Die Oberhexe hat eine Liste und die weiß genau, was reingehört. Also die werden dann also an dem Tag an die Hexen verteilt und die dürfen das dann brauen.
Wie viel ist es dann, was ein Täufling trinken muss? Also ist es eine große Menge oder ein kleines Schlückchen?
Es ist schon ein größerer Kelch. Also, wobei unsere Täuflingskinder natürlich ein anderes Getränk bekommen.
Aber die gleiche Menge dann, oder?
Ja. Nee, schon. Also schon nachdem, wie alt sie sind. Also wenn die 3 Jahre alt sind, das schaffen die nicht. Das, also haben wir am Anfang gemacht, dann wartet man ziemlich lange, bis die Kinder diesen Kelch leer getrunken haben. Deswegen ein paar Schlucke, je nachdem, wie die Kinder auch drauf sind, kommt dann rein. Und die müssen es ja auch leer bekommen irgendwie.
Wie sieht es dann bei den Teufeln aus?
Also bei uns werden Hexen und Teufel gleich getauft. Also das ist genau das Gleiche. Also da gibt es keine Unterschiede bei uns.
Muss 2 Jahre mitlaufen, ist man dann auch 2 Jahre schon im Vollhäs oder muss man auch erstmal 1 Jahr lang zivil mitlaufen? Wie sieht das aus?
Nee, wir laufen dann 2 Jahre im Vollhäs mit schon und dann haben wir unsere Taufe dann, genau.
Wie wird entschieden, ob eine Person bereit ist zu taufen? Also was muss die Person erfüllt haben? Gibt es da Kriterien?
Also schon mal zuverlässig mitkommen, dann in Verein passen. Also wenn wir das Gefühl haben, das war jetzt irgendwie noch nicht ganz so optimal, dann warten wir einfach auch noch ein Jahr und besprechen das dann. Also wir gucken da schon, dass die reinschauen. Also eigentlich ist hauptsächlich, dass man dabei ist, Spaß dran hat. Und ich denke, das merkt man in 2 Jahren auch, ob man da Lust drauf hat oder nicht. Meistens trennt sich es da auch. Also wenn man da nicht ganz so dabei ist, dann schafft man die 2 Jahre eigentlich schon nicht.
Das Häs ist sehr aufwendig. Was muss man da investieren als Hästräger kostenmäßig?
Also tatsächlich ist zum Beispiel der Teufel gar nicht so teuer, wenn man ein bisschen nähen kann. Das ist, man muss Stoff kaufen, der kostet 50 Euro. Wenn man das selber nähen kann, dann war es das eigentlich schon. Ich meine, die Maske kommt noch dazu. Das sind etwa, ich glaube, 350 Euro oder sogar.
350 für die Teufelsmaske, ja.
Also das ist eigentlich völlig im Rahmen. Natürlich, Vereinskleidung gehört bei uns auch zum Häs. Das müsste man auch noch reinrechnen. Aber so prinzipiell ist man da relativ günstig dabei.
Wie wird man dann Mitglied im Verein? Also wenn jetzt jemand Interesse hat, muss er euch anschreiben, ansprechen oder wie läuft so ein Verfahren ab?
Ja, man kann uns ansprechen oder man kann dann auf unsere Homepage gehen und da ist dann auch gleich ein Formular zum Ausfüllen, genau.
Und dann wird entschieden, ob die Person aufgenommen wird?
Also in der Regel laden wir die Leute nochmal ein, gucken, dass die irgendwo, also gerade am 1. Mai oder diesem Soccer-Turnier da dabei sind und dass die einfach mit uns ein bisschen was erleben oder wie auch immer und dann nehmen wir die in der Regel auf, wenn es passt.
Wir haben auch Gasthäs, also die können theoretisch auch schon mal Probelauf machen bei uns.
Das heißt, man kann mal ausprobieren, ob das was für einen ist oder
genau.
Nicht.
Genau, also wer da Bock drauf hat, sich melden, machen wir auch gern, weil das ist oft, da merkt man schon, ob es passt oder nicht. Also ich meine, das ist ja von beiden Seiten immer, muss es ja irgendwie stimmen auch.
Gibt es dann viele, wo daran Interesse zeigen oder ist es eher so reingeboren? Eltern waren narret, ich bin narret.
Also eine bunte Mischung eigentlich. Also es gibt viele, die wirklich Interesse haben und die rutschen dann auch so rein. Und wir haben tatsächlich auch das Glück, dass wir recht viel Nachwuchs haben, also aus den eigenen Reihen. Und die sind reingeboren, ja. Also die können, glaube ich, auch gar nicht anders.
Wir sind jetzt mitten in der Saison 2020. Letztes Jahr 2019 war euer Jubiläum. 20 Jahre, Tübinger Narren 99. Wie habt ihr euer Jubiläum verbracht? Was habt ihr da angestellt?
Also eigentlich haben wir das so in unserem eigenen Kreis gemacht. Wir haben halt wirklich einen Abend für uns genommen, wo wir gemeinsam das gefeiert haben.
Also ohne jetzt mit anderen Vereinen oder
Öffentlichkeit? Nee, wir haben praktisch unsere, das war also praktisch unser privates Fest mit, also wir haben einzelne Leute eingeladen, aber keine Vereine. Das war praktisch wirklich nur für uns. Ist in Tübingen teilweise ein bisschen schwierig, was zu bekommen, dann auch in der Größenordnung. Und deswegen haben wir uns entschieden, das so zu machen.
Das heißt, ihr wolltet aber prinzipiell ein Fest machen, oder?
Wir hatten gesucht und geschaut, aber es ist einfach ein bisschen überbelegt alles. Also die Auflagen sind für uns dann einfach nicht mehr ganz so zu stemmen, dass wir das dann hinbekommen. Also es ist schwierig und auch eine Räumlichkeit zu finden ist nicht ganz ohne.
Aber es war dann trotzdem für euch rückblickend gewinnbringend, das gemeinsame Zusammensein.
Es war auf jeden Fall ein Fest für uns, von dem wir alle was hatten. Also es war nicht so, dass da alle viel irgendwie arbeiten mussten, sondern wir hatten ein Fest, das allen Spaß gemacht hat dann auch. Also denke ich.
Ja, auf jeden Fall. War schön.
Wir haben jetzt schon mal gesprochen über die Historie, aber auch, was am 6. Januar abläuft. Jetzt stehen noch einige Veranstaltungen an. Pick doch mal ein paar Highlights raus noch, die vor der Hauptfasnacht stattfinden.
Ja, nächste Wochenende haben wir ja unser traditionelles Tübinger Umzug, Tübinger Wochenende. Danach sind wir dann erstmal im Umzug in Mössingen.
Mössingen, genau. Davor ist noch... Wir sind da noch wo? Wurmlinger, kann es sein? Wurmlinger ist vor Mössingen.
Das ist Hauptfasnet.
Ah, das ist Hauptfasnet. Nee, Wurmlinger.
Wurmlinger ist Hauptfasnet. Also der Umzug und der Brauchtumsabend.
Na gut, dann nehmen wir das so.
Ja, dann laufen wir ganz normal in Bühl.
Genau, Bühl, Hirschau.
Hirschau.
Dann sind wir das Jahr in Margretshausen.
In Altingen sind wir
noch. Ah, Altingen ist der, genau. Der ist dann mit Mössingen.
Ach ja, Wurmlingen müsste da auch noch.
Ja, und dann ist eigentlich schon wieder
genau,
rum.
Dann ist wieder fast rum. Zum Abschluss der Saison macht er immer gemeinsam mit den Ammertalhexen Tübingen das Maskengrab. Was sehen dort die Leute, was können die Leute dort erleben?
Also ich denke, die meisten Tübinger Vereine sind vertreten, also die werden auch vorgestellt. Ich denke, das ist ganz interessant für jemanden, also der das nicht so weiß, was da so alles gibt in Tübingen. Ja, das Hexeverbrenner an sich, also es wird eine Strohpuppe verbrannt. Es gibt für Kinder wird ein Angebot sein dieses Mal, also mit Kinderschminken und Dosen werfen und also was auch immer denen noch so eingefallen ist.
Für Essen und
Essen
Trinken.
Und Trinken gibt es, ja, immer auch ganz wichtig, darf man nicht vergessen. Ja, also das ist so grob mal der Plan.
Und das findet immer am Fastnetz-Dienstag
ja,
danach.
Traditionell jedes Jahr nach Bühl im Fastnetz-Dienstag Standplatz, genau.
Oft war auch schon schlechtes Wetter, wie hat man das dann überstanden?
Mit gutem Durchhaltevermögen. Also wir haben auch schon die Pavillons festgehalten, weil es so gestürmt hat. Dann wird der Stammplatz schon leerer, aber die Harten bleiben dann da und halten das auch durch. Ist natürlich schöner, wenn das Wetter besser ist, wenn es warm ist oder beziehungsweise wenn es auf jeden Fall nicht regnet. Das reicht ja schon. Kalt ist in Ordnung, aber regnen sollte es nicht. Gibt ja ein Feuer. Also
genau, die Kinder haben ja vorher die Verbrennung.
Genau, und dann die Kinder machen es ein bisschen früher, dass die da auch was davon haben und dann irgendwie auch heimkommen, wenn sie denn müssen. Und die Großen haben dann um 10 Maskera.
Am Rosenmontag ist wieder der Tübinger Rathaussturm. Wie ist das für euch?
Traditionell sind wir dabei.
Wir kommen und schauen zu. Genau.
Habt ihr irgendwas Bestimmtes dieses Jahr vor? Oder?
Nee, also mittlerweile ist das ja eher so, dass die Rossegger und die Narren zum Tübingen das so ein bisschen in der Hand haben und wir da eher gucken. Und das für uns ist das tatsächlich auch in Ordnung so, dass die da ihre Sachen bringen.
Heißt, ihr seid da eher die Passiven in dem Moment.
Genau, wir gucken zu, tatsächlich die Passiven, ja.
Das närrische Treiben in der Wüstenwelle neigt sich so langsam, aber doch beständig dem Ende zu. Trotzdem noch ein paar Veranstaltungstipps an dieser Stelle der heutigen närrischen Lokalrunde. Am Sonntag, den 9. Februar, ist um 13.30 Uhr der traditionelle Umzug durch die historische Altstadt von Tübingen, 9. Februar um 13.30 Uhr. Dann am Rosenmontag, das ist dieses Jahr der 24. Februar, ist Umzug durch Hirschau um 13.30 Uhr. Zuvor ist gegen 10 Uhr der Rathaussturm des Tübinger Rathauses. Am Fastnetz-Dienstag ist um 14 Uhr Umzug in Bühl. und anschließend das Maskenrad der Amadal-Hexen zusammen mit den Tübinger Narren 99 auf dem Tübinger Sternplatz. Beginn ist, glaube ich, circa 16 Uhr. Das noch ein paar Fastnet-Tipps. An dieser Stelle ein recht herzliches Dankeschön an die Tübinger Narren 99 für ihren heutigen Studiobesuch.
Gerne.
Danke.
Die nächste Ausgabe der Lokalrunde gibt es dann in 4 Wochen. Das ist dann Freitag, der 28. Februar 2020 von 18 Uhr bis 19 Uhr. Dort ist Özge Aygün von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Neckar-Alb-Vils zu Gast.